Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Jessica Stormberg. Herzlich willkommen. Der Brexit wird teuer für die meisten Unternehmen und er dämpft die Konjunktur in Deutschland. Wie heftig es wird, wie teuer, das hängt davon ab, was jetzt in London und Brüssel passiert. Die britische Handelskammer und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung haben heute ihre Einschätzungen und Prognosen dazu abgegeben. Dazu später mehr. Außerdem geht es bei uns um die neue Strategie von Apple und wie es um die deutschen Digitalökonomieunternehmen steht. Zuerst schauen wir zur internationalen Automobilausstellung in Frankfurt. Selbstfahrende Fahrzeuge, ja quasi Roboterautos, werden als Vision auf der IAA präsentiert. Die Vision ist auch schon konkret, wenn auch nur auf dem Messegelände und nur langsam. Aber wie weit sind wir eigentlich noch davon entfernt? Roman Warschauer ist dem nachgegangen.
Die Türen schließen und mit einem Warnsignal setzt sich der Cube langsam in Bewegung. Der Cube ist ein etwas an eine kurze Straßenbahn erinnernder Kleinbus. André Hohm vom Zulieferer Continental ist Leiter des Bereichs fahrerlose Mobilität. Er erklärt, worum es sich genau handelt.
Cube, das ist eine Abkürzung für Continental Urban Mobility Experience. Wir treten damit ein in den Bereich der fahrerlosen Mobilität, von dem wir uns einen sehr vielversprechenden Teil zukünftiger Mobilität versprechen.
Ein Fahrer und damit etwa auch ein Lenkrad, also Fehlanzeige. Der schwarz-gelb lackierte Cube dreht wie von Geisterhand seine Runden auf dem Messegelände.
Das Fahrzeug nimmt wahr, was um das Fahrzeug herum passiert. Und wenn jetzt da ein Fußgänger beispielsweise über die Straße gehen möchte, dann kennt das Fahrzeug das und hält rechtzeitig an.
Maximal 20 Stundenkilometer ist der Cube schnell. Damit selbstfahrende Autos wirklich eine Zukunft haben, müssen sie im Verkehrsfluss aber mithalten können, ohne als störend empfunden zu werden. Mercedes etwa fährt bereits im öffentlichen Verkehr mit einem solchen Erprobungswagen. Eine umgerüstete Limousine, die auch auf der IAA zu sehen ist. Doch bis zur Serienreife müsse noch viel getestet und programmiert werden, sagt Michael Hafner, der bei Mercedes zuständig ist für die Entwicklung dieser Technik. Vor allem der Verkehr in der Stadt sei eine Herausforderung.
Es gibt viele, viele unterschiedliche Verkehrssituationen, die vorkommen können. Wir haben eine ganze Reihe davon schon programmiert, ein paar andere sind noch zu programmieren. Ob ein Fahrzeug rechts abbiegt oder links abbiegt, ist völlig anders zu programmieren. Ampelsituationen können in ganz unterschiedlichen Konstellationen vorkommen. Also das ist sehr vielfältig.
Wenn ein Auto ohne Eingreifen des Fahrers unterwegs sein soll, kommt es vor allem auf die Sensorik an. Von einer 360-Grad-Sicht spricht man etwa bei Bosch. Kameras, Ultraschall und Radar würden dafür eingesetzt, sagt Georg Vretos von Bosch.
Und dabei ist ebenfalls wichtig, dass man entsprechende Redundanzen eingebaut hat, sodass bei einem Teilausfall eines Systems, ich sage jetzt mal, dieser Sinn in der Gesamtheit nicht gestört ist.
Ergänzend kommen Daten über Mobilfunk hinzu. Informationen von Verkehrszentralen etwa oder auch von anderen Autos in der Umgebung. Diese Daten können aber nur eine Ergänzung sein, sagt Michael Hafner von Mercedes. Denn
ein autonomes Fahrzeug wird immer vernetzt sein und mit seiner Umwelt kommunizieren. Wir legen aber Wert darauf, dass es für sich autark entscheiden kann, was sicher ist. Und für eine Entscheidung, die in einem Bruchteil einer Sekunde getroffen werden kann, verlassen wir uns nicht auf Informationen, die irgendwo aus der Cloud kommen, sondern die sind dann im Fahrzeug gebündelt.
Noch in der ersten Hälfte des kommenden Jahrzehnts könnte das selbstfahrende Auto Wirklichkeit werden, glaubt der Mercedes-Entwickler. Bis dahin kann der Autofahrer schon Teilsysteme nutzen, Brems- und Spurhalteassistenten etwa oder Systeme, die einem das lästige Anfahren und Bremsen im Stau abnehmen. Oder man steigt in den Cube und ähnliche Fahrzeuge, die schon jetzt an immer mehr Orten gemächlich ihre Runden drehen.
Roman Warschauer über die Zukunft der selbstfahrenden Fahrzeuge. Und die beiden Autozulieferer Bosch und Continental arbeiten mit daran. Gestern sprach der Chef von Continental von Stellenabbau. Wie geht es denn eigentlich den Automobilzulieferern in diesem Zeitenwandel? Die Frage geht an Claudia Werler an der Börse in Frankfurt.
Ja, ganz unterschiedlich, je nachdem, was die Konzerne produzieren, auf welche Bereiche sie sich spezialisiert haben. Konzerne, die vor allem Komponenten für die klassischen Verbrennungsmotoren liefern, die werden es in Zukunft schwerer haben. Lichtspezialisten beispielsweise, die werden immer noch gebraucht, egal welche Art von Antrieb das Fahrzeug hat. Und alles, was mit selbstfahrenden Fahrzeugen zu tun hat, ist natürlich ein ganz großes Zukunftsthema. Wenn wir auf Continental schauen, das ist einer der Konzerne, die momentan dabei sind, sich neu auszurichten. Da gibt es Überlegungen, die Antriebssparte Derivate an die Börse zu bringen. Kündigungen als letztes Mittel, das ist nicht ausgeschlossen, so hieß es gestern. Die Aktien von Continental heute fast 1% im Plus.
Apple will weniger abhängig werden von den Verkaufserfolgen des iPhones und setzt auf mehr Plattformökonomie, unter anderem mit der Ankündigung, Apple TV zu einem Streamingdienst, also einem Abo-Modell auszubauen, statt wie es ja bisher ist, ein Leih- und Kaufangebot von digitalen Inhalten. Wie kommt diese neue Strategie denn bei den Anlegern an?
Ja, darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Digitalexperten Roland Fiege. Herr Fiege, neue Plattformen, Streamingdienste, hat das bisherige Zugpferd des Konzerns, das iPhone, an Anziehungskraft verloren?
Na, das würde ich nicht sagen. Apple hat ja durchaus jetzt gut nachgelegt mit sehr zeitgemäßen Modellen, mit Modellen, die auch wieder einen Tick günstiger sind. Aber dennoch, Plattformökonomie, Streamingdienste ist eine sehr sinnvolle und sehr gute Ergänzung zum Geschäftsmodell, um Apple etwas unabhängiger zu machen von Hardware.
Das iPhone immer noch ein Statussymbol?
Absolut. Also ein iPhone ist immer noch, weiß jeder, das ist ein bisschen teurer als ein anderes Modell und ist immer noch quasi ein sehr, sehr begehrtes Objekt international. Und das ist auch eine gute Leistung, die Apple da vollbracht hat.
Sie sprechen von guten Leistungen. Wie steht Apple im Vergleich zur Konkurrenz da?
Na, was Funktionalitäten angeht, haben sie jetzt natürlich nachgezogen. Da waren andere Anbieter schon weiter. Endverbraucher dürfen sich über Weitwinkelkameras jetzt endlich auch freuen bei den neuen iPhones. Und das Topmodell, was da ist, das ist tatsächlich etwas Taugliches für Film- und Videoproduzenten, also eher für den professionellen Einsatz gedacht.
Auf Fotografie zu setzen, auf Streamingdienste zu setzen, mit der klassischen Telefonie hat das ja überhaupt nichts mehr zu tun. Setzt Apple Ihrer Meinung nach auf das richtige Pferd?
Na, Apple hat ja letztlich schon zum Beginn oder zum Verkauf des allerersten iPhones damit begonnen, auch schon vorher, also über iTunes, über Musikstreaming und Musikdownload-Plattformen. Das ist also für Apple nichts Neues. Es ist eher tatsächlich interessant, dass Apple eine ganze Weile sich Zeit gelassen hat, um in diesen Streaming-Bereich von Unterhaltung, von Hollywood-Produktionen und alles reinzugehen. Und ist definitiv der richtige Schritt, denn es macht ein bisschen unabhängiger von reinen Hardware-Verkäufen.
Mit welchen Problemen hat Apple aber auch die Konkurrenz zu kämpfen? Wie sehr beispielsweise die Handelsstreitigkeiten, wie sehr schlagen die durch?
Na, bis jetzt scheint Tim Cook und Donald Trump ein gutes Verhältnis zu haben und Apple scheint da noch nicht von betroffen zu sein, von eventuellen Strafzöllen. Ich denke mal, dass man das Signal ausgegeben hat, auch gegebenenfalls wieder Produktionskapazitäten von China zurück nach die USA zu holen. Und bis jetzt sehen wir da noch keine Auswirkungen.
Was glauben Sie, wie wird sich die Branche weiterentwickeln?
Es beginnt jetzt ein Hauen und Stechen. Apple hat ja vor Monaten schon angekündigt, in diesen Bereich einsteigen zu wollen und hat mit allen Hollywood-Größen, mit vielen Hollywood-Größen brilliert auf der Bühne. Disney wird sich da warm anziehen, Netflix wird sich da warm anziehen. Am Ende gewinnt der, dessen Plattform am besten funktioniert und die interessantesten und schönsten Inhalte haben.
Müssen wir damit rechnen, dass wir eine Apple-Welt, eine Android-Welt, eine Welt bekommen, die von China aus maßgeblich beeinflusst wird?
Naja, diese getrennten Welten haben wir ja schon lange. Also Apple war schon immer ein Anbieter, der auf systemische Kopplung von Diensten und Geräten gesetzt hat. Das ist jetzt schon der Fall. Ich würde es jetzt nicht zwischen China und USA sehen. Die meisten Geräte, die aus China kommen, haben Android von der Firma Google im Einsatz. Soweit sind wir noch nicht. Aber sagen wir, eine Geräte- und Systemabhängigkeit, die gibt es schon seit über 10 Jahren.
Das sagt der Digitalexperte Roland Fiege. Und die Nebengeräusche hier im Börsensaal, die bitte ich zu entschuldigen. Hier sind große Bauarbeiten im Gange. Also nicht nur Unternehmen bauen, umschauen nach vorne, sondern auch die deutsche Börse.
Ja, so laut war es, kam es bei uns jetzt gar nicht an. Aber wir hatten gestern erneut ein Plus an der Börse beim DAX. Wie ist denn heute die Stimmung am Gesamtmarkt?
Das Plus ist geblieben. Der DAX 0,8% höher. Er steht jetzt bei 12.365 Punkten. Es gibt versöhnlichere Töne in Sachen Handelsstreitigkeiten. Eine Reihe von US-Produkten, die sollen von der Strafzollliste gestrichen werden. Was natürlich wichtig ist, morgen das Treffen der Europäischen Zentralbank, dass Mario Draghi vor Beendigung seiner Amtszeit Ende Oktober die Geldpolitik weiter lockern will. Das gilt wirklich als eine ausgemachte Sache. Die große Frage ist und die spannende Frage ist, welche Instrumente er dann morgen aus seinem Kasten ziehen wird. Wird er den Satz für Bankeinlagen absenken, was für die Banken letztendlich steigende Strafzinsen Emissionsbußen bedeuten wird. Wird es ein neues Anleihekaufprogramm geben? Wird er zumindest die Bereitschaft dazu signalisieren? Also da sind einfach noch viele Fragen offen.
Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck aus Darmstadt hat heute einen positiven Ausblick gegeben in dem ja etwas schwieriger gewordenen Marktumfeld. Hat das die Anleger überzeugt?
Das hat die Anleger überzeugt. Aktien von Merck 0,7% im Plus, zumal Merck auch für den zuletzt doch schwächelnden Spezialchemiebereich sehr positiv oder sehr optimistisch geworden ist. Auf Vapiano können wir noch kurz gucken. Die Restaurantkette bekommt ihre Probleme nicht in den Griff, rutscht tiefer in die roten Zahlen. Das Problem dabei, das Unternehmen wollte schnell expandieren, zu schnell Wachstum um jeden Preis und das ist schiefgegangen. Die Aktien sind nur noch 5 Euro wert.
Und zum Schluss der Blick auf Euro, Rente und Gold.
Der Euro wird mit einem $1.1003 gehandelt. Die Umlaufkredite ist von minus 0,58 auf minus 0,55% gestiegen. Und die Feinunze Gold kostet aktuell $1.492,15.
Claudia Werle von der Frankfurter Börse, vielen Dank. Während in Hongkong die Proteste von Bürgern weitergehen gegen die drohende Beschneidung ihrer persönlichen Rechte in der Sonderverwaltungszone, lässt eine überraschende Ankündigung der Hongkonger Börse aufhorchen. Deren Betreibergesellschaft Hong Kong Exchange and Clearing hat angekündigt, die Londoner Börse übernehmen zu wollen. Steffen Wurzel mit den Details.
31,6 Milliarden Pfund will die Hongkonger Börse ausgeben, um den Konkurrenten in London zu kaufen. Umgerechnet sind das gut 35 Milliarden Euro. Mit eingerechnet in diese Summe sind auch rund 2 Milliarden Pfund Schulden des Londoner Börsenbetreibers. Diese würden die Asiaten mit übernehmen. Das geplante Geschäft bietet die strategische Möglichkeit, einen der größten Handelsplätze der Welt zu schaffen, erklärte das Hongkonger Börsenunternehmen nach Handelsschluss in Asien. Das Ganze sei aber noch kein endgültiges und verbindliches Kaufangebot, hieß es. In London reagierten die Aktien des dortigen Börsenbetreibers mit einem heftigen Kurssprung. Um mehr als 16% schnellte die Aktie der London Stock Exchange nach oben. Inzwischen hat sich das Plus wieder etwas abgeschwächt. Was die mögliche Übernahme kompliziert macht, die Londoner Börse versucht gerade selbst ein anderes Finanzunternehmen zu übernehmen, die Datenanalysefirma Refinitiv. Ob das klappt oder nicht, das prüfen gerade die Kartellbehörden in Europa und den USA. Die Hongkonger Börse wiederum sagt, wir wollen die London Stock Exchange nur kaufen, wenn die den geplanten Refinitiv-Deal komplett absagt. Das Management der Londoner Börse reagierte zurückhaltend auf das Übernahmeangebot aus Hongkong. Das Ganze sei nicht abgestimmt gewesen und stehe unter vielen Vorbehalten. Man plane auch weiterhin, die Datenanalysefirma Refinitiv zu übernehmen.
Berichtet Steffen Wurzel. Wann kommt der Brexit und in welcher Weise? Das ist eine Frage, die stellen sich Unternehmen ja fast täglich. Denn auch fast täglich gibt es neue Entwicklungen, die wieder zu einer neuen Lage führen. In so einer Situation wird nur das Nötigste investiert. Man weiß ja nicht, mit welchen Rahmenbedingungen man es demnächst dann zu tun hat. Oder Investitionen finden einfach woanders statt. Das sind schon die realen Auswirkungen des ja wann auch immer eintretenden Brexits. Die britische Handelskammer in Deutschland und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung haben heute unabhängig voneinander ihre Einschätzungen zu den Folgen des ja immer absurderen Dramas abgegeben. Dieter Nürnberger hat beiden zugehört.
Der Brexit verursacht entweder großen Schaden oder sehr großen Schaden. Diese Einschätzung der britischen Handelskammer in Deutschland zeigt vor allem die große Unsicherheit, die die jüngsten turbulenten Tage im britischen Parlament zum wiederholten Mal ausgelöst hat. Und das mache den Unternehmen mehr und mehr zu schaffen, so Handelskammerpräsident Michael Schmidt.
Die unklare Situation, wie es denn eigentlich weitergeht, hält nach wie vor an. Das ist nicht gut für Unternehmen, weil sich dadurch zwangsläufig Investitionsentscheidungen, Einstellungsentscheidungen und Ähnliches verzögern, weil man schlicht nicht weiß, wie geht es denn weiter.
Weshalb beim Brexit ein Ende mit Schrecken sicherlich besser sei als ein Schrecken ohne Ende. Wobei allerdings klar sei, dass ein No-Deal-Brexit erhebliche Nachteile nicht nur für britische, sondern natürlich auch für deutsche Unternehmen habe. Mit Sorge beobachtet die britische Handelskammer, dass ein Großteil der Unternehmen noch immer nicht ausreichend auf die Folgen eines Austritts der Briten aus der EU vorbereitet sei. Mehr als 40% der Unternehmen beispielsweise in Großbritannien. Das müsse sich schnellstens ändern, so Michael Schmidt. Dass Zollformalitäten stark zunehmen werden, sei nicht schwer vorauszuahnen. Dafür könnten sich die Unternehmen besser vorbereiten. Allerdings werde es langfristig auch irgendwann wieder einen eingefahrenen Zustand in den Handelsbeziehungen geben.
Unternehmen sind an der Stelle immer recht flexibel gewesen
und wissen, mit so etwas umzugehen. Aber es ist ganz klar, das wird eine sehr harte Phase werden.
Wobei die Brexit-Unsicherheit längst Schaden hierzulande angerichtet hat, so das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Der Export schwächelt. Bei einem harten Brexit werde das EU-Wachstum in den kommenden 2 Jahren um jeweils 0,2 Prozentpunkte zurückgehen, sagt Klaus Michelsen, DEW-Konjunkturchef. In Deutschland aber spürbarer als anderswo.
Der Brexit hat durch die Verunsicherung der Unternehmen dazu geführt, dass weniger investiert wurde, dass seit Beginn des Jahres der Handel mit Großbritannien deutlich weniger intensiv geführt wird, als wir das in den Vorjahren beobachtet haben. Der zweite Effekt ist, wenn man sich nicht einigen kann, dann hat das neben der Verunsicherung der Unternehmen auch ganz konkrete Auswirkungen auf die Handelsbeziehungen. Und wir rechnen damit, dass ein harter Brexit ohne Abkommen dazu führen würde, dass wir im nächsten Jahr 0,4 Prozent weniger Wachstum in Deutschland sehen würden.
Für Deutschland rechnet das Forschungsinstitut nur noch mit einem Gesamtwirtschaftswachstum von 0,5 Prozent für das laufende Jahr, weshalb die Bundesregierung mehr investieren müsste, kritisiert Marcel Fratscher, der DEW-Präsident.
Größenordnung 1 Prozent der Wirtschaftsleistung, 30 Milliarden Euro, die jedes Jahr über 15 Jahre in eine bessere Verkehrsinfrastruktur, in den Aufbau einer digitalen Infrastruktur, gerade auch in Energienetze, damit die Energiewende gelingt, und auch in Bildung und Forschung und Entwicklung investiert werden sollte.
Denn bislang sei es vor allem der private Konsum, der derzeit noch für Wachstumsimpulse sorge, nicht die notwendige Nachfrage nach Investitionsgütern.
Soweit die Einschätzung der britischen Handelskammer und des DEW, Dieter Nürnberger, berichtete. Heute gab es auch noch weitere Konjunkturprognosen und die hat jetzt Eva Bahner in den Wirtschaftsmeldungen.
Nach Einschätzung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft wird die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal um 0,3 Prozent schrumpfen. Damit rutsche die Wirtschaft in eine kurze Rezession, sagten die Kieler Forscher voraus. Auch nach Ansicht des Essener Forschungsinstituts RWI mehren sich die Anzeichen, dass die Schwächephase anhält und die Konjunktur in einen Abschwung gerät. Trotz der Konjunkturflaute ist die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland im ersten Halbjahr gesunken um 3,7 Prozent zum Vorjahreszeitraum, das teilte das Statistische Bundesamt mit. Gesunken ist in der ersten Jahreshälfte auch die Zahl der Verbraucherinsolvenzen. In der Generaldebatte zum Haushalt im Bundestag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel um Akzeptanz für zusätzliche Maßnahmen zum Klimaschutz geworben. Wenn wir den Klimaschutz vorantreiben, werde es Geld kosten, sagte Merkel. Nichts tun sei nicht die Alternative. Mit Blick auf die Entscheidung im Klimakabinett am 20. September sprach Merkel sich erneut für eine CO2-Bepreisung aus.
Und deshalb ist das Thema der Bepreisung nicht irgendeine Auflage auf irgendetwas drauf, sondern ein Mechanismus, der mit größter Wahrscheinlichkeit Innovation und Forschung auch dort stattfinden lässt, wo wir uns das gar nicht ausdenken können als Politiker. Und deshalb ist es der richtige Angang, über die Bepreisung und die Mengensteuerung von CO2 Lösungen zu finden und gleichzeitig unterstützend tätig zu sein, um die Menschen in die Lage zu versetzen, den Umstieg zu schaffen.
Merkel warb zudem für einen weiteren Ausbau von erneuerbaren Energien. Der Postbank drohen ab Mitte Oktober unbefristete Streiks. Die Urabstimmung über den Arbeitskampf laufe voraussichtlich bis 7. oder 8. Oktober. Unmittelbar danach will die Gewerkschaft Verdi mit Streiks beginnen. In der Zwischenzeit soll es weitere Warnstreikaktionen geben. Verdi hatte die Tarifverhandlungen mit der Konzernmutter Deutsche Bank gestern für gescheitert erklärt.
Eva Banner mit den Wirtschaftsmeldungen. Bei Plattformökonomie, da fallen einem ein Airbnb, Uber, Amazon. Deutsche Beispiele, ja, da muss man schon ein bisschen überlegen. Sollte sich das ändern? Und wenn ja, wie? Darüber diskutieren Politiker, Experten und Gründer auf dem Internet Governance Forum Deutschland in Berlin. Johannes Kuhn hat zugehört.
Gewerkschaften kritisieren die Arbeitsbedingungen bei Lieferando Fahrradkurieren. Amazons Marktplatz gilt als Feind des stationären Einzelhandels und Airbnb wird weltweit mit der städtischen Wohnungsnot in Verbindung gebracht. Die digitale Plattformwirtschaft hat also ein Imageproblem. Dabei könnten Internetvermittler zwischen Anbietern und Kunden durchaus auch anders agieren, glaubt Caroline Silbernagel, am Gemeinwohl orientiert zum Beispiel. Doch wie lässt sich das fördern?
Wir wissen alle, dass wir es noch nicht wissen.
Silbernagel arbeitet für die Spendenplattform Better Place. Als gemeinnützige Aktiengesellschaft ist Better Place bereits seit 2007 im Geschäft. Jährlich vermittelt die Firma inzwischen Spenden im Umfang von 15 Millionen Euro an NGOs. Doch seit einiger Zeit gehört ein digitaler Großkonzern zur Konkurrenz.
Trotz der erreichten Größe sind wir noch immer so klein, dass es einfach schwierig ist. Und wenn dann Facebook mit Spendenfunktionen um die Ecke kommt, dann ist natürlich jede NGO hat den Impuls zu sagen, naja, wieso brauchen wir denn dann noch diesen kleinen deutschen Ableger, der mir nicht das bringt, was mir Facebook für den gleichen Aufwand bringen kann.
Mehr als 200 Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft treffen sich beim Deutschen Internet Governance Forum, um über Rahmen und Regeln für das Internet der Zukunft zu diskutieren. Dass sie das in den Räumen des Bundeswirtschaftsministeriums tun, ist auch ein Signal. Gerade in Europa kommt den Regierungen eine zentrale Rolle zu. Thorsten Käseberg im Wirtschaftsministerium für Wettbewerbsrecht zuständig.
Das ist ja auch ein bekanntes Phänomen, dass die großen Plattformen ihr digitales Ökosystem hochgezogen haben und jetzt eben auch ein Stück weit absichern, sei es indem sie Funktionen dazuschalten, die sie irgendwo imitieren können oder sei es durch Zukäufe. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den die Wettbewerbspolitik die nächsten Jahre sehr gezielt anschauen muss.
Erst vor wenigen Tagen legte ein Expertengremium Ideen für ein Wettbewerbsrecht für das digitale Zeitalter vor. Zu den Forderungen gehören Datentreuhänder, über die Nutzer ihre eigenen Daten an Firmen weitergeben können, zum Beispiel gegen Geld. Kleine und mittelständische Firmen sollen bei der Nutzung von Daten wiederum stärker zusammenarbeiten dürfen. So sollen sie gemeinsam für ihre Branche konkurrenzfähige Algorithmen und Datenanalyseanwendungen entwickeln können. In der Theorie klingt das gut, an der Praxis hat Nicolas Friederici vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft Zweifel.
Sobald man nicht mehr diese zentrale, übermächtige Plattform hat, wird sofort kompliziert. Wenn wir über Mittelständlerplattformen nachdenken, da stehen die eben oft miteinander in Konkurrenz. Das heißt, man braucht dann einen unabhängigen Intermediär, der die Daten verwaltet. Welcher Intermediär ist dann schon wirklich unabhängig?
Ob die politischen Antworten auf die Digitalisierung der Wirtschaft die beabsichtigte Wirkung haben können, wird deshalb auch beim Deutschen Internet Governance Forum heiß diskutiert. Gerade weil alle Beteiligten wissen, dass sie es noch nicht wissen.
Ein Bericht von Johannes Kuhn. Und zur Wirtschaftspresseschau. In den Wirtschaftsredaktionen hat man sich die Zusammensetzung der neuen EU-Kommission genau angeschaut.
Die Börsenzeitung findet, das Ergebnis könne sich sehen lassen. Die Themen sind richtig gesetzt und von der Leyen geht durchaus überraschende Wege bei der Besetzung der neu zugeschnittenen Ressorts. Für die Durchsetzung von Rechtsstaatlichkeit ist künftig eine Osteuropäerin verantwortlich. Die Haushaltsüberwachung übernimmt ein Italiener. Polen, das Land mit den größten Subventionen, stellt den neuen Agrarkommissar. Ganz offensichtlich hofft die designierte Kommissionschefin, mögliche Brandherde innerhalb der EU durch das frühzeitige Einbinden der betroffenen Länder besser handhaben zu können. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung empfindet es als sehr positive Überraschung für Anhänger der Marktwirtschaft, dass die standhafte liberale Dänin Margrethe Vestager Wettbewerbskommissarin bleibt. Diese Kontinuität lässt hoffen. Eine schlechte Nachricht ist jedoch, Vestager erhält das anspruchsvolle Wettbewerbsamt nun quasi im Nebenjob zusätzlich zu einer großen neuen Aufgabe. Als Vizepräsidentin von der Leyen soll sie Europas Wirtschaft für die digitale Zukunft rüsten. Damit hat Vestager eine enorme Doppellast zu schultern. Ein weiteres Thema ist der Haushaltsentwurf, den Finanzminister Scholz gestern in den Bundestag eingebracht hat. Nach Einschätzung der Badischen Zeitung aus Freiburg wäre es an der Zeit, eine Debatte über eine grundlegende Neuausrichtung der deutschen Finanzpolitik zu führen. Die Wirtschaft verliert deutlich an Fahrt. Wahrscheinlich steht die nächste Rezession bevor. Deutschland wird in den nächsten Jahrzehnten gigantische Summen für mehr Klimaschutz aufwenden müssen. Zugleich wird jeden Tag aufs Neue deutlich, dass das Land seit Jahren auf Verschleiß fährt. Deutschland investiert viel zu wenig und bringt damit seinen Wohlstand in Gefahr.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Gleich nach den Nachrichten übernimmt hier meine Kollegin Claudia Hennen mit der Sendung Deutschland heute und ein Thema bei ihr. Viele Städte wollen Bußgelder erheben für achtlos weggeschnippte Zigarettenkippen. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft, sagt Jessica Sturmberg.